die guten Gedanken Gottes, sodass wir uns im Wasserbad des Wortes reinigen lassen, unsere Gedanken, unsere Herzen. Wir sind im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, mitten in der Bergpredigt, die Jesus, wir erinnern uns, gehalten hat, die Worte, die er gesagt hat, die Lehre, die er seinen Jüngern mitgegeben hat, die Menschen, die er gerufen hat, ihm zu folgen, mit ihm zu gehen und die gekommen sind, die den Ruf gehört haben und gefolgt sind. Und das waren diejenigen, die berufen waren dazu, von ihm zu lernen. Was für ein Vorrecht, dass du und ich dazu gerufen sind, oder? Dass wir dabei sein dürfen. Dass wir auch dazugehören. Und dass diese Worte, die hier geschrieben stehen, dass Worte an dich und mich sind. Und es sind so tiefe Worte. So starke, so krasse Worte. Und wir gehen hier in Kapitel 6 hinein und erinnern uns nur an den letzten Vers. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Euer himmlischer Vater. Matthäus 5, Vers 48. Euer himmlischer Vater. Das ist das, was Jesus schon hier am Anfang im ersten Kapitel, im Kapitel 5, den Jüngern an drei Stellen zuspricht, was jetzt aber im Kapitel 6 sich total ins Zentrum hinein geht. Ihr Jünger, ihr habt einen Vater im Himmel. Euer Vater im Himmel, euer himmlischer Vater. Und ganz zum Schluss in der Bergpredigt sagt er und betont er noch einmal, mein himmlischer Vater. Denn im Matthäusevangelium ist vorher noch nicht die Rede davon, indirekt ist die Rede davon, nämlich als Jesus getauft wurde. Da sagt nämlich der himmlische Vater selbst, du bist mein geliebter Sohn. Das ist mein geliebter Sohn. Das Reich Gottes, das Reich der Himmel, wie es hier an vielen verschiedenen Stellen heißt, das Königreich Gottes. Es ist Familie. Gott ist unser Vater. Unser Schöpfer ist unser Vater. Wir sind seine Kinder. Wir dürfen seine Kinder sein. Geboren durch den Heiligen Geist. Und Jesus spricht das hier an, obwohl das eigentlich noch gar nicht so richtig vollendet ist in den Jüngern. Wir sehen erst später, dass Jesus sie anhaucht nach seiner Auferstehung und sie den Heiligen Geist empfangen. Und trotzdem spricht er diese Worte jetzt schon aus über sie. Er lehrt sie jetzt schon. Und er spricht das aus, ihr sollt vollkommen sein oder ja, es ist dieses sollen, das klingt sehr stark nach streng dich an, du musst, das ist das Ziel, Vollkommenheit. Aber es geht, dieses Wort vollkommen, das hat was mit Ganzsein zu tun. Ganz bei Gott, mit ganzem Herzen ihn zu lieben. Vollkommen sein heißt nicht perfekt im Sinne von Perfektion, wie wir Deutschen das gerne so uns vorstellen, eine perfekte Maschine, sondern ganz beim Vater, ganz Kind Gottes sein. Und dann, ja, dann ist es eine Freude, wie so ein kleines Kind, das sagt, Papa, du bist so wunderbar, ich will so werden wie du. Ich will so sein wie du. Und ja, was sagt Jesus? Genau so soll es sein. Genau so ist es. Das soll euer Herz erfüllen, so zu sein wie der Vater. Ganz bei ihm zu sein, mit ganzem Herzen bei ihm zu sein. Und das geht jetzt weiter, führt Jesus weiter in Kapitel 6, was es bedeutet, ein Kind zu sein, ein Kind Gottes zu sein. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Das Wort Gerechtigkeit spielt eine wichtige Rolle im Verlauf der Bergpredigt. Er hat gesagt, eure Gerechtigkeit muss höher sein, muss größer sein, muss die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten bei weitem übertreffen, sonst kommt ihr gar nicht hinein in die Herrschaft Gottes. Darüber haben wir letzten Monat gesprochen. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt. Hier geht es um die Auswirkung des Gerechtseins. Gerechtigkeit als eine Folge von dem Stand, in dem ich bin. Gerecht, ein Gerechter werde ich. Da werden wir noch drauf eingehen, wie ich ein Gerechter werde, vielleicht noch ganz kurz. Aber das ist sozusagen die Folge des Gerechtseins, die Wirkung, die Auswirkung in meinem Leben. Und wenn du das ausübst, dann tu es nicht, um von ihnen gesehen zu werden, vor den Menschen. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, und er sagt jetzt drei Dinge, er spricht von den Almosen, von Gebet und von Fasten, typische Gerechtigkeitsübungen von frommen Juden. Und interessanterweise spricht er zuerst von den Almosen, und das ist Wort, was mit Almosen hier übersetzt wird, ist verwandt mit dem Wort Barmherzigkeit. Wenn ihr Taten der Barmherzigkeit tut, wenn ihr der bettelt, etwas Geld gibt, wenn ihr jemanden helft, aufhelft, ganz praktisch. Jesus fängt beim Praktischen an. Wenn du was Praktisches tust, dann wenn du jemandem dienst, wenn du jemandem Gutes tust, dann tu es nicht, um vor den Menschen gesehen zu werden. Und das wiederholt sich in allen drei Punkten. Immer wieder dieser Punkt, Jesus sagt, hey, pass auf, warum du das tust. Was ist deine Motivation? Was treibt dich? Was treibt dich an? Und hier geht es ihm darum, den Jüngern deutlich zu machen, als Kind Gottes ist dein Streben nicht danach, Ehre von Menschen zu bekommen. Das ist nicht dein Ziel. Darin wirst du deinem Vater im Himmel, wirst du dem Vater im Himmel nicht ähnlich. Er ist gut zu den Bösen und den Guten. Er ist barmherzig zu den Gerechten und zu den Ungerechten. Ihm kommt es nicht darauf an, ob er Applaus bekommt. Er schenkt aus seiner Liebe heraus, nicht um etwas zurückzuempfangen. Und wenn du gibst, dann tu es nicht, um einen irdischen Lohn zu erhalten, in Form von Ehre und Ansehen. Das, was du tust, das soll getan sein in Bezug auf deinen Vater im Himmel. Wenn du, und das ist so interessant, dass er wechselt von diesem ihr, jetzt wechselt er auf das du. Er wird ganz persönlich, Jesus wird ganz persönlich, er meint dich, er meint mich. Wenn du nun Almosen gibst, und das ist nicht ein Wenn, als ob die Jünger entscheiden könnten, ob sie barmherzige Taten tun oder nicht. Nein, sie tun es, sie werden es tun. Das ist ganz normal, es gehört dazu, als Kind Gottes, Taten der Barmherzigkeit zu tun. Aber wenn du es tust, dann sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Tata, ich habe was Großartiges vor, ich will jemandem helfen. Oh, ich habe mir extra 10 Euro zur Seite gelegt, um jetzt dem Armen, der immer vor der Tür sitzt, was zu geben. Nein, so sollst du es nicht tun. Ich fand es ganz interessant, mir fiel dieser Grundsatz ein, irgendwie, ich kann mich so erinnern, aus meiner Zeit als Lehrer in der Schule, na, vor 15 Jahren, habe ich noch in der Schule unterrichtet als Lehrer und mein Chef, ich schätze und respektiere ihn sehr, aber er hat so einen typischen Satz benutzt und er ist darin nicht schlechter als so viele andere gute Menschen in dieser Zeit, die Gutes tun. Er sagte, tue Gutes und rede darüber. Ne? Ein alter Grundsatz, der geprägt ist von, ich glaube, es ist, was ich rausgefunden habe, ist, dass so Ende der 50er, Anfang der 60er dieser Spruch in Umlauf gebracht wurde und dann vielfältig aufgegriffen wurde von PR-Abteilungen, vom Management und so weiter. Interessant fand ich, dass in den letzten Jahren gerne auch mal entgegen dieser Linie tatsächlich auch gesagt wird, ja, dieser Grundsatz wurde so weit getrieben teilweise, dass es sogar im Grunde hieß, tue gar nichts und rede darüber. Also Hauptsache, du erweckst den Schein, dass du was Gutes tust. Und weil das eigentlich immer nach hinten losgeht, gibt es auch durchaus im Managementbereich mittlerweile Stimmen, die sagen, tue Gutes und halt mal die Klappe und lass das Gute wirken. Und das ist natürlich auch eine Art von Strategie, wie man erfolgreich sein kann und will und Erfolg haben will bei den Menschen. Wie ich finde, von den 3 Möglichkeiten schon eher die beste, zu sagen, okay, ich konzentriere mich darauf, etwas Gutes zu tun und überlasse es dem Guten dann in dieser Welt zu wirken, positiv für mich und für das, was ich tue. Aber das, was Jesus meint, ist tatsächlich, tue Gutes und rede nicht darüber und strebe nicht danach, strebe nicht nach der Ehre bei Menschen. Das ist nicht das, worum es geht in der Barmherzigkeit. Es geht darum, dass Menschen gesegnet werden, dass Menschen etwas Gutes empfangen, ohne dass sie selbst vielleicht die Verpflichtung fühlen, etwas zurückgeben zu müssen. So wie der Vater im Himmel gibt, so sollst du auch geben. Und das passiert am besten, und da wird Jesus so richtig extrem in diesen Worten, die sind so krass, ne? Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon weg, genau, den Lohn hast du schon empfangen, wenn du die Ehre empfängst. In Vers 3 steht, aber wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Das ist unser Vater im Himmel. Er sieht das Verborgene. Und das liebt er, dieses Verborgene geben. Was wirklich ein Geheimnis ist. Was für ihn getan ist. Für den Vater getan ist. Ja, was ich selber vielleicht nicht. Und diese Einfältigkeit, und das ist diese Naivität, ich gebe was und ich denke gar nicht mehr drüber nach. Ich vergesse es sofort wieder. Oh, damals hast du mir sogar, ich weiß gar nicht, wovon du redest, habe ich schon wieder voll vergessen. Ich bilde mir nichts drauf ein. Ich schreibe es nicht auf meine Liste. Ja, das habe ich gut gemacht. Und meine Pluspunkteliste, woraus ich dann meinen Wert ziehe. Nein, meinen Wert habe ich, weil ich Kind Gottes bin. Dadurch, dass er mich angenommen hat, dass er mich gerufen hat, dass ich sein bin. Ich bin Kind Gottes. Ich bin geliebt und angenommen. Er beschenkt mich mit allem, was ich brauche. Und ja, dann gebe ich genauso, wie er gibt, ohne zurückzuerwarten. Wir lesen weiter, Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Ja, das Wort Heuchler kommt hier häufiger vor. Die Unehrlichkeit in dem, was wir tun, was wir für Gott tun, auch im Gebet. Was machen wir, wenn wir beten? Reden wir mit unserem Vater? Oder reden wir zu denen, die um uns herum sind, die es hören? Die Heuchler beten nicht so, wie Jesus es uns zeigen will. Denn sie lieben es, in den Synagogen, in den Versammlungen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wir müssen uns vorstellen, gut, das ist das religiöse Israel, ne, wo du was giltst, als ein frommer Mann giltst, wenn du dann stehst an der Ecke und betest. Wenn du dich heute in Hannover an irgendeine Ecke stellst und betest, dann regst du eher vielleicht zum Spott an. Aber ich würde auch sagen, sogar wenn ich negative Ehre suche bei Menschen, manche Leute legen es darauf an, möglichst von den Menschen gesehen zu werden und verspottet zu werden. Das will Jesus auch nicht. Und deswegen sagt er die Worte, die er hier jetzt sagt. Weil ich es sage euch, sie haben ihren Lohn schon weg. Also diesen Erfolg oder auch vielleicht negativen Erfolg, den du dann verbuchen kannst. Sie haben es gesehen. Haha. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wir müssen uns natürlich klar machen, das ist hier nicht ein Absolutismus, wie Jesus das meint. Er sagt an anderer Stelle, ermutigt er uns, zu zweit, zu dritt zusammenzubeten, übereinzukommen, in seinem Namen Dinge zu erbitten vom Vater. Und es liegt eine besondere Verheißung drauf, auf das gemeinsame Gebet. Das ist nicht das, was Jesus hier meint. Er meint aber, übe dich darin. Und das ist so schön hier. Er sagt du und er sagt dann auch, dein Vater. Dein Vater. Du bist sein Kind. Er ist dein Vater. Und pflege diese intime, persönliche Liebesbeziehung mit deinem Vater. In deinem stillen Kämmerlein. Wo keiner zuguckt. Wo alle Show weicht. Wo sie weichen muss. Wo du echt bist, wo du ehrlich bist, wo du selbst bist. Und das ist, sei vollkommen, sei ganz du selbst. Das will der Vater. Er will dich so, wie du bist. Er will dich nicht irgendwie gestelzt fromm. Er will dich nicht irgendwie, dass du irgendeinem Bild entsprichst. Er will dich so, wie du bist. Und deswegen sagt Jesus, dann geh in deine Kammer. Da bist du am ehesten. Du selbst. Da bist du endlich frei davon, von diesem Drang, anderen was vormachen zu müssen. Irgendwie was darstellen zu müssen. Da geht's nur um den Vater und um dich. Und der Vater, der sieht in das Verborgene, der sieht in dein Herz. Das, was verborgen ist, was uns Menschen verborgen, wo ich selber vielleicht gar nicht weiß, wer bin ich eigentlich. Diese tiefe, dunkle Grube des Herzens. Wer kann das Herz ergründen? Der Herr ist es. Deswegen betet David, Herr, erforsche du mich und erkenne, wie ich es meine. Dieses ehrliche, echte Suchen nach Gott im stillen Gebet, das kannst du nicht in der großen Masse, in der großen Runde, im Gottesdienst oder irgendwo anders. Dafür musst du ganz persönlich ins Gebet gehen und dir die Zeit nehmen in deinem stillen Kämmerlein. Und das sucht Gott. Darauf freut sich. Dein Vater sieht das. Er sieht es und er wird dir vergelten. Was heißt das? Er wird antworten. Er wird dir nahe sein. Er wird dieses Gespräch, was du mit ihm suchst, diese echte, ehrliche Kommunikation, er wird mit dir in diese ehrliche, echte Kommunikation eintreten. Du wirst ihm begegnen. Und das ist so großer Lohn, oder? Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Hier erweitert Jesus noch einmal diese Geschichte. Ne? Ihm geht es immer um dieses vor den Menschen. Jetzt vertieft aber das Thema Gebet nochmal in eine andere Richtung und er spricht von den Nationen. Er sagt, na, vorher hat er schon gelehrt, in Kapitel 5 am Ende hat er gesagt, nicht wie die Nationen. Die Nationen, die grüßen ihre Freunde. Aber ihr sollt eure Feinde lieben. Ihr sollt darüber hinausgehen. Nicht so wie alle Welt, nicht wie alle Menschen. Ihr seid Herausgerufene, ihr seid besondere Menschen, ihr seid meine Kinder. Ihr sollt mich widerspiegeln. Ihr sollt das Ebenbild, wozu ich jeden Menschen geschaffen habe, aber euch habe ich dazu berufen, dass sich dieses Ebenbild erneuert, dass meine Herrlichkeit, mein Licht durch euch hindurchstrahlt. Ja, ihr seid das Licht der Welt. Nicht wie die Nation, nicht wie die Leute, wie die religiösen Menschen. Und das sagt Jesus hier im Grunde. Die Nationen, ja, sie sind auch alle religiös. Auch wenn sie vielleicht die falschen Götter anbeten, aber sie sind auch alle religiös und suchen irgendwie Gott oder Götter oder was auch immer, das Göttliche. Aber wie beten sie? Was ist für sie Gebet? Ja, den Gott oder die Götter zu beeindrucken mit vielem Reden. Versuchen sie umzustimmen mit vielen Worten. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Irgendwie kriege ich diesen Gott schon rum, wenn ich ihn nur lange genug belabere. Seid ihnen nun nicht gleich. Das ist nicht die Herzensbeziehung, die ein Kind Gottes zum Vater im Himmel hat, sagt Jesus. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Gott öffnet uns, Jesus öffnet uns die Augen. Wie ist Gott? Wie ist unser Vater? Unser Vater kennt uns. Er kennt unsere Not. Er kennt unsere Last. Er kennt unsere Bedrängnis. Er weiß um alles in deinem Leben. Er weiß es schon. Du brauchst es ihm nicht zu erklären. Du brauchst in deinen Bitten nicht lange Erklärungen abgeben. Du musst ihm nicht irgendwie eine Rede halten mit irgendwelchen Argumentationen, um ihn, wie gesagt, rumzukriegen. Ne? Nein, brauchst du alles nicht. Er weiß es. Dann fragt man sich natürlich, warum muss ich ihn dann überhaupt noch bitten? Weil das zu einer Liebesbeziehung gehört. Ich erwarte nicht im Sinne von, das ist mein gutes Recht, na, wann kommt's endlich, so, ne? Sondern ich stehe im lebendigen Austausch mit meinem Vater im Himmel. Und ich sag bitte und ich sag danke. Betet ihr nun so, sagt Jesus. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Dieses Gebet ist so tief. Da steckt so unglaublich viel drin. Und Jesus hat natürlich nicht gemeint, dass wir jetzt dieses Gebet wie so eine Ratter runterrattern sollen. Wie so ein, was weiß ich, so ein magisches Ritual, wie so ein, ja, irgendwie so eine magische Formel, sondern das ist der Inhalt, um den Inhalt geht es hier. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Wir dürfen ihn Vater nennen. Und das ist das Interessante, hier wird nicht, wie die Zeugen Jehovas so gern sagen, der Name Gottes Jehova oder Yahweh oder wie auch immer der ausgesprochen wurde oder wird, wie wir es im Alten Testament häufig finden, sondern Jesus lehrt seine Jünger, Gott als Vater anzusprechen. Ja, er sagt es in der aramäischen Sprache, in seinen Gebeten, die sind teilweise überliefert, sagt er aber, Vater, Papa. Wisst ihr, ihr nennt mich alle irgendwie Jörg oder andere eher distanzierte Menschen würden mich ja Machail nennen oder was weiß ich, ne? Aber es gibt nur 5 Menschen, die mich Papa nennen. Nur 5. Sie haben eine besondere Beziehung zu mir. Das sind meine Kinder. Ich habe eine besondere Beziehung zu ihnen. Und so ist es ja auch. Jesus sagt, nennt ihn Vater. Sprecht Gott an als Papa, als Vater. Kommt zu ihm als seine Kinder. Er ermutigt uns. So sehr, oder? Das ist dein Vater, der weiß, was du brauchst. Und du kommst zu ihm und du brauchst ihn nicht irgendwie überzeugen, du musst ihn nicht irgendwie rumkriegen oder sonst was. Sprich ihn einfach so an, wie er ist. Papa. Aber dabei sagt er, und wie gesagt, in diesem ganzen Abschnitt finden wir auch diese Momente des, ja, ganz allein, ich und der Papa, ne? Der Papa und ich, in meinem stillen Kämmerlein. Aber dennoch unser Vater. Warum? Weil der Papa, ja, er hat eine ganz persönliche, tiefe Beziehung mit mir und ich darf sie mit ihm haben, aber ich bin nicht allein auf der Welt. Ich bin nicht das einzige Kind Gottes. Ich bin hineingeboren als durch den Geist in eine Familie Gottes. Da gibt es Brüder und Schwestern. Und ja, Gott ist mein Papa, aber er ist auch dein Papa. Genauso. Er liebt dich so sehr. Du bist in seinem Fokus so sehr, wie auch ich in seinem Fokus sein darf. Wenn du in dein stilles Kämmerlein gehst, dann ist er ganz nah bei dir und offenbart sich dir und vergilt dein Herzensgebet, dein aufrichtiges Herzensgebet und begegnet deiner Not ganz persönlich, wie du es brauchst. Er kennt dich so durch und durch, deinen ganzen Weg. Er weiß auch, wie es weitergeht. Er ist mit dir, er ist für dich, ganz, ganz allein für dich, aber auch für mich. Und das ist gut, im Gebet sich dessen zu erinnern. Jesus wird an ein, zwei anderen Stellen auch nochmal drauf hindeuten und uns zeigen, ja, in deinem Gebet, wenn du in deinem ganz persönlichen, vergiss das nicht, verlier das nicht völlig aus dem Auge, sondern, wisst ihr, das ist dem Vater wichtig, dass wir das im Blick haben. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, das ist die erste Bitte, die Jesus uns lehrt, seine Jünger lehrt. Das erste ist Lobpreis. Das erste ist Anbetung. Das erste ist, ja, du bist besonders. Sich vor Augen zu führen, wie herrlich, wie wunderbar Gott ist. Und ja, die Sehnsucht danach, dass sein Name geheiligt werde. Und zuallererst in mir, in meinem Herzen. Aber dann auch in dieser ganzen Welt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes. Und die Herrschaft Gottes ist so wunderbar. In der Herrschaft Gottes, wenn Gott regiert, dann ist alles gut. Da ist der Friede da, nach dem wir uns sehnen. Da ist Gerechtigkeit. Da ist alles richtig. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Der Wille Gottes, das ist das Entscheidende, das Wichtige. Was will Gott? Und hier wird uns gesagt, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das heißt, es ist nicht nur, es ist so im Himmel, wo unser Vater ist, da regiert er und da geschieht sein Wille. Aber auf dieser Erde geschieht nicht immer sein Wille. Wir haben eine bestimmte Vorstellung davon, wer Gott ist und dass Gott alles geschaffen hat und dass er der Herr des Himmels und der Erde ist. Und ja, wir haben auch diesen Gedanken aus dem Römerbrief. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Also alles, was geschieht, wird am Ende zum Guten mitwirken. Dann ist doch alles gut, dann ist doch alles richtig, dann ist doch alles, was geschieht, sein Wille. Nein. Die Sünde ist nicht Gottes Wille. Das Böse ist nicht Gottes Wille. Die Ungerechtigkeit ist nicht Gottes Wille. Gott will das Gute. Gott will die Liebe. Gott will die Gerechtigkeit. Und wenn wir das beten, dann beten wir darum: Herr, fang in mir an, dass dein Wille geschieht in meinem Leben, dass du regierst in meinem Herzen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe in mir, denn ich bin hier auf der Erde und in mir sollst du regieren und dein Wille soll mein Leben bestimmen. So hat Jesus später dieses Gebet auch gebetet, im Garten Gethsemane, oder? Als es darum ging, ans Kreuz zu gehen, in die Leiden hineinzugehen. Und er gesagt hat, ach, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So hat er selbst gerungen als Mensch, als Kind Gottes, als Sohn Gottes, darum, dass sein Herz ganz Ja sagt, ganz eingestimmt ist auf den Willen Gottes. Das sind die Gebete, mit denen Jesus uns lehrt, zu starten, einzusteigen ins Gebet. Nicht zuallererst ich, nicht ich, was brauche ich? Nein, ich weiß doch, dass mein Vater weiß, was ich bedürfe. Nein, mich mit hineinzunehmen zu lassen in Gottes Heilsplan für diese Welt. Mich in die Beziehung mit meinem Vater hineinzugeben und ihm zu begegnen und erstmal zu sagen, ja Vater, du bist gut. Dich preise ich, dich bete ich an. Ja, dein Reich, deine Herrschaft ist gut und ich sehne mich danach, dass es geschieht. Herr, lass es wachsen in mir. Lass deine Herrschaft größer werden in meinem Leben. Umfassender, alle Bereiche meines Lebens sollen dir gehören, sollen von dir geleitet sein. Dein Wille geschehe in meinem Leben, in unserer Gemeinschaft, ja, auf dieser ganzen Welt. Das schließt auch Fürbitte ein für andere. Und dann kommt Jesus aber auch zu dem, was mich betrifft, was uns betrifft. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, mein tägliches Brot, aber auch von meinen Brüdern und Schwestern, von meinen Mitmenschen. Herr, bitte gib uns das, was wir brauchen täglich. Es ist nicht das Gebet um Reichtümer und um großen Luxus, es ist um das Notwendige, das, was wir brauchen, das tägliche Brot. Das Brot, was wir heute brauchen und auch morgen. Das ist das, was wir jetzt brauchen, in der Gegenwart, das tägliche Brot. Und vergib uns unsere Schulden, das ist das, was von gestern noch übrig geblieben ist, ja? Die Vergangenheit. Herr, sie lastet auf mir. Heute lastet die Vergangenheit auf mir, mein Versagen. Herr, das, was ich schuldig geblieben bin. Und wir bleiben alle immer ständig etwas schuldig. Paulus sagt es im Römerbrief, Kapitel 13. Er sagt, in der Liebe bleiben wir immer was schuldig. Das werden wir nie abhaken können und sagen, ja, heute habe ich genug geliebt. Aber wir bleiben immer irgendwas schuldig. Und so ist unser tägliches Gebet auch, vergib uns unsere Schulden. Und das ist gut, das auch zu beten. Und wir dürfen es im Glauben beten. Im Glauben, dass Gott unser Gebet erhört. Er weiß, was wir bedürfen. Ja, wir brauchen Vergebung. Und er vergibt gerne. Er nimmt uns gerne die Last ab und sagt, ja, komm her, mein Kind, ich vergebe dir. Deine Sünden sind dir vergeben. Vergib uns unsere Schulden. Und da kommt Jesus rein und sagt, hey, aber es geht nicht nur um dich. Es geht nicht nur um deine Sündenlast. Es geht nicht nur darum, dass du Vergebung brauchst, sondern dein Nächster braucht es auch. Dein Bruder, deine Schwestern. Die dir etwas schuldig geblieben sind. Ja, das ist die tägliche Seelenhygiene, dass wir vergeben. Und Jesus sagt an anderer Stelle, wenn du betest, dann vergib, wenn du jemandem etwas zu vergeben hast. Das heißt, jedes Mal, wenn du betest, sollte das dazugehören, dass du nicht einen Groll in dir hegst gegen jemanden, dass du jemandem seine Schuld nachträgst. Wenn es dir einfällt, du musst jetzt nicht jeden Tag forschen und suchen, gibt es da noch irgendwen, den ich hier nicht vergeben habe? Manchmal ist es gut, ja, da kannst du auch sagen, Herr, zeig mir das bitte. Aber ne, wenn wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, ist da noch irgendwer, wir arbeiten irgendwelche Listen durch, Namenslisten, ist da noch irgendwer, dem ich vergeben muss? Nein, hey, was der Heilige Geist dir zeigt, wo es dir Gott offenbart, aber mit diesem offenen Herzen, Herr, ich will niemandem etwas nachtragen, weil ich weiß, ich bin selber abhängig, ich bin selbst so bedürftig, was Vergebung angeht. Ich brauche Vergebung, also will ich auch jedem anderen vergeben. Und wenn er mir auch noch so Böses angetan hat. Wisst ihr, und das ist aber die Seelenhygiene, die Gott uns schenkt, die Jesus uns aufzeigt, wodurch wir selber frei werden von der Last, die auf uns liegt, wenn jemand anders an uns schuldig geworden ist. Wenn wir uns entscheiden zu vergeben, wisst ihr, was dann passiert? Dann werden die Ansätze von einer bitteren Wurzel, die versucht, sich in unser Innerstes hineinzubohren, sie wird gezogen. Der Zahn wird gleich gezogen. Damit gar nicht erst ein großer Entzündungsherd in unserem Leben entsteht. Aber wenn wir das nicht tun, dann passiert genau das. Es wächst etwas in uns hinein, die Bitterkeit. Deswegen betont Jesus das auch am Ende. Nachdem er das Gebet vermittelt hat, geht er nochmal auf diesen Punkt ein. Er sagt, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und das ist ein interessantes Gebet. Ne? Vergib du mir, Vater, genauso wie ich auch allen anderen vergeben habe. Wenn ich schlecht vergeben habe, wenn ich nicht richtig vergeben habe und nicht vergebe, ja, was heißt das dann? Ja, dann wird Gott mir auch so kümmerlich vergeben, wie ich das gemacht habe, wenn ich das so bete, ne? Und das möchte Gott natürlich nicht. Er möchte uns von Herzen vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Und das ist die Zukunft, wo wir die Zukunft unseres Lebens. Was kommt noch alles auf uns zu? Wohin werden wir geführt? Und wir wissen, dass Gott uns nicht verführt. Er führt uns, verführt uns nicht. Er bringt uns nicht in Versuchung im negativen Sinne. Das Wort Versuchung hier kannst du aber auch mit Prüfung übersetzen. Es gibt Prüfungen im Leben, ja, und es gibt Prüfungen. Wir lesen das zum Beispiel bei Abraham. Gott hat Abraham in eine Prüfung hineingeführt, indem er ihm gesagt hat, geh, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, obwohl es nicht sein einziger war, aber es war sein einziger im Sinne Gottes, diesen verheißenen Sohn, diesen Sohn, den du liebst. Nimm ihn und bring ihn zu diesem Berg und opfere ihn. Da steht ganz ausdrücklich, dass Gott ihn prüfte, Abraham. Und wenn wir hier beten, wenn Jesus uns anleitet, führe uns nicht in Versuchung, dann heißt das, du sollst nicht jemand sein, der irgendwie irgendwelche riskanten Dinge sucht, der irgendwelche Prüfungen, der irgendwie versucht, der meint, stark zu sein. Paulus sagt, wer meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Nicht zu meinen, man ist stark und man schafft das schon. Und ja, komm her, Prüfung, welche auch wolle. Nein, ganz nüchtern zu sein, ganz ehrlich. Jesus will uns nicht zu geistlichen Überfliegern. Selig sind die geistlich Armen. Er will uns nicht zu geistlichen Überfliegern machen, die vom Boden abheben, sondern die geerdet sind. Und das erdet uns, zu wissen, ja, Jesus lehrt uns, führe mich nicht in Versuchung. Vater, führe mich nicht in die Prüfung hinein, die ich womöglich nicht bestehen werde. Aber es wird kommen. Prüfungen werden kommen in unserem Leben. Und das ist auch gut. Gott wird das gut machen mit uns in der Prüfung. Er führt uns durch das dunkle Tal hindurch. Und wir sind getrost an seiner Hand. Aber es ist diese... Es sind diese Ängste, diese Sorgen, die wir haben in Bezug auf die Zukunft. Herr, was wird da kommen alles noch? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Nachrichten lest, wenn ihr über die Zukunft nachdenkt, auch angesichts dessen, was Jesus und über die Zukunft gesagt hat, was über diese Erde kommen wird. Die Prüfung und Versuchung. Allein schon das, was wir so alles im Moment erleben, beziehungsweise in den letzten Jahren erlebt haben. Da denke ich manchmal, boah, was wird da noch kommen? Was ist, wenn wir wirklich, und ich meine, andere Geschwister erleben das. Die leben in Verfolgung, die leben unter Druck, die leben unter Angst um ihr Leben. Die haben keine Freiheit, sich so zu versammeln, wie wir das tun. Herr, was wird passieren, wenn das auch bei uns geschieht? Wie werde ich das hinkriegen? Wie komme ich damit klar? Wie werden wir als Gemeinde das schaffen? Kommen wir da durch? Oh Vater, bitte, bewahre uns vor der Versuchung. Bewahre uns vor diesem Bösen. Rette uns aus allem Bösen. Das ist der natürliche Schrei der Kinder Gottes zu ihrem Vater. Bewahre uns, Herr, bewahre uns. Und Jesus sagt genau so, betet so. Ladet eure Ängste, eure Sorgen, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, wir machen es. Wir schreien unsere Angst und unsere Sorge und unsere Not zu unserem Vater. Und Jesus sagt, genau das sollt ihr tun. Genau das ist richtig. Und er ist unser Retter. Na, Paulus hat das gesagt. Ne? Er hat mich gerettet. Er hat mich immer wieder gerettet. Er wird mich immer wieder retten und er wird mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Er ist unser Retter. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Und das ist, klingt sehr krass, sehr hart. Es klingt wie, ja, schon fast wie Werksgerechtigkeit, oder? Wenn du vergibst, ja, dann wirst du auch Vergebung empfangen. Also vergib, dann kannst du Vergebung erlangen. Aber Jesus formuliert das so krass, weil ihm das Thema so wichtig ist. Weil er uns vor Augen führen will, dass wie du deinen Bruder, deine Schwester behandelst, das hat Auswirkungen auf die Beziehung mit mir. Wisst ihr, das ist so. Wenn meine Kinder untereinander Streit haben, wenn sie sich so richtig fertig machen oder wenn sie so richtig einander angehen, ne? Das tut mir weh. So redest du nicht mit meinem Kind. So gehst du nicht mit meinem Kind um. Du, der du auch mein Kind bist, aber das, dem, mit dem du es hier zu tun hast, das ist auch mein Kind. Das kannst du nicht machen. Jesus hat später in dem Matthäus-Evangelium, werden wir noch ein großes Gleichnis dazu lesen, über dieses Thema Unvergebung. Und da sehen wir es ganz klar, wie es eigentlich ist, wie es geistlich auch die Wahrheit ist. Wie gesagt, hier formuliert Jesus das überspitzt, um uns das vor Augen zu führen, dass wir unsere eigene Vergebung damit verspielen. Diese große Gnade, die wir empfangen haben, wenn wir selber nicht in der Gnade richtig angekommen sind, wenn wir nicht zulassen, dass die Gnade Gottes unser Leben neu macht und verändert, wenn wir so bleiben, wie wir sind, dann ist die Gnade nicht wirklich durchgedrungen in unser Herz, nicht durchgedrungen in unser Leben. Wenn wir nicht wirklich verstanden haben, wie viel uns vergeben worden ist, welch große Gnade wir empfangen haben, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Wenn wir das nicht begriffen haben, dann sind wir immer noch selbstgerecht. Dann brauchen wir, sind wir nicht die geistlich Armen, die angewiesen sind auf die Rechtfertigung durch Glauben, sondern wir denken immer noch, wir haben es selber gepackt, wir haben es verdient, dass Gott uns vergibt. Aber der hat es nicht verdient, deswegen vergebe ich ihm nicht. Das kann nicht sein, sagt Jesus, das darf nicht sein. Beim Vater, da geht es nicht. Da hat die Gnade dich noch nicht erreicht. Da hast du noch nicht begriffen, was es heißt, dass dir deine Sünden vergeben sind. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler. Wir kommen hier wieder, sind beim dritten Punkt. Das Fasten. Auch das gehört zum christlichen Leben dazu. Es gibt die Momente, wo du einfach fastest, weil du mit Gott gehst, weil du ihn liebst, weil du, ja, weil die Dinge des Reiches Gottes gerade wichtiger sind als Essen. Wo du, ja, dich hineinbegibst in das Gebet und es unterstützt im Fasten. Aber Jesus sagt, das kann auch so schnell nach hinten losgehen. Fasten als religiöse Übung, mit der du andere beeindrucken willst, wodurch du dich zum besonders Frommen aufspielst. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst. Na, keiner merkt, dass du fastest. So soll es sein, sagt Jesus. Das ist eine Sache zwischen dir und dem Vater. Dass du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und ein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Das erreicht das Herz des Vaters, wenn ich es ernst meine. Und auch da wieder, ja, wir können uns auch zusammentun im Fasten. Aber auch da geht das Herz geht darauf aus, es geht um Gott, es geht um Gottes Reich und das, was wir ersehnen und was wir suchen, wo wir Gott suchen, ist nicht unsere eigene Ehre oder unsere eigene Reputation oder irgendwie, dass wir jetzt hier die besonders Frommen sind. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören, wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Unser Vater ist im Himmel. Unsere Heimat ist im Himmel. Unser Ziel ist der Himmel. Und im Himmel ist Reichtum, ist Herrlichkeit. Aber Schätze sammeln auf der Erde, das ist vergängliches Zeug. Womit befasst du dich? Wofür gibst du dich hin? Jörg, was machst du? Wo setzt du deinen Eifer hinein? Ich habe ein Lied, fiel mir ein, das ist ein englisches Lied, was aber übersetzt wurde von Manfred Siebald. Ich kenne es von Kay Gaunt. Die Liebe bleibt. Was wir aus Liebe tun, das bleibt bestehen, auch wenn es still geschieht und ungesehen. Wenn es nur Liebe ist, die uns hier treibt, die Liebe bleibt. Das ist das, was Paulus sagt in 1. Korinther 13. Alles vergeht. Aber die Liebe, die bleibt. Das ist das, was die Schätze im Himmel, das ist die Liebe, die geflossen ist in unserem Leben, durch unser Leben hindurch zu anderen. Die Liebe bleibt. Was uns bleibt in unserer Lebenszeit, ist stärker noch als Leid und Tod und bleibt in Ewigkeit. Was uns bleibt, das finden wir bei Gott. Die Liebe trieb ihn in die Welt und für uns in den Tod. Die Liebe bleibt. Was Gott aus Liebe tat, das bleibt bestehen. Und das kann heute noch bei uns geschehen, wo seine Liebe uns zur Liebe treibt. Die Liebe bleibt. Sammelt euch Schätze im Himmel. Das ist das, was bleibt. Das andere vergeht. Wo ist dein Schatz? Wo ist dein Hort? Wofür kämpfst du? Wofür setzt du deine Zeit ein? Woran hängst du dein Herz? Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Ein Gleichnis, das uns nicht erklärt wird. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Ich nenne es mal, was ist deine Lebenssicht? Was ist deine Brille? Die rosa-rote Brille, mit der du alles betrachtest? Ist dein Auge klar? Und das Wort, was hier steht, ist wörtlich, ist dein Auge schlicht? Ist es einfältig? Richtig, für Neid vor allen Dingen. Ne? Genau, da komme ich gleich noch zu. Danke, Benni. Erstmal sagt er, wenn dein Auge klar ist, wenn es schlicht ist, einfältig, wie ein Kind. Ne? Wisst ihr, und Kinder, das ist so erstaunlich. Ne? Die Kinder freuen sich, wenn du ihnen irgendwie einen Euro pro Woche Taschengeld gibst. Weißt du? Und die geben das vielleicht aus oder sie horten das oder was weiß ich, keine Ahnung. Wenn dein Kind dann 17 ist oder 18 und du gibst denen pro Woche einen Euro, dann sagst du, ja. Warum? Weil das Kind, ne, der Jugendliche sich, ne, umgeschaut hat und erkannte, oh, was gibt es alles? Was kriegen die anderen alles, ne? Und was gibt's alles in dieser Welt zu kriegen? Also, sich nicht mehr freuen an dem Guten, was man empfängt, sondern vergleichen, in Konkurrenz treten. Na, das böse Auge, neidisch nach rechts und links gucken. Wir haben ja Hühner, ne? Und die haben so einen Zaun. Ne? Und auf ihrer Seite haben die alles abgegrast. Aber auf der anderen Seite, da ist das Gras wirklich grüner. Da ist es wirklich, ne? Und die essen gerne Gras, die Hühner. Ne? Und dann versuchen die immer, durch den Zaun zu kommen. Und das eine Huhn, das hat ständig auch das geschafft, da durchzukommen, weil das Gras so verlockend war. das klare Auge. Wisst ihr, was das klare Auge ist? Wir haben uns als Älteste in Dosen getroffen und da sind uns die Verse in Epheser 1 so wichtig geworden. Epheser 1. Und ich lese aber auch mal nur Vers 18. Das ist ein Gebet von Paulus. Und wir beten so viel, wie gesagt, ne? Wir beten so viel, wo es um uns selber geht, ne? Und dann auch nur, was weiß ich, dass ich was zu essen habe, was, na, nee, eigentlich noch mehr, dass ich gesund werde oder was weiß ich. Aber hier, was betet Paulus? Und das hat uns inspiriert und mich beschäftigt das. Ich möchte mein Gebetsleben daran auch orientieren, weil das etwas ist, was ich brauche, was wir brauchen. Was betet er? Unter anderem, er erleuchte die Augen eures Herzens. Epheser 1, Vers 18. Er erleuchte die Augen eures Herzens. Lampe an, Licht rein, klares Auge, da soll das Licht hindurchdringen. Welches Licht denn? Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Damit ihr wisst, damit ihr klar sehen könnt, dass ihr nicht verführt werdet von dem Glitzer und Glamour der Schätze dieser Welt, von der Macht, dem Einfluss, von der Ehre der Menschen. Ja, die Menschen, die Ehre der Menschen, das ist so verlockend, wenn andere einen gut finden, wenn sie einen anerkennen, wenn sie einem Lob geben. Ach, das schmeichelt, das kitzelt die Seele so. Ah, das ist so verführerisch. Aber Herr, erleuchte mein Auge, dass ich sehe und erkenne, dass das alles vergänglich ist, dass das alles am Ende nichts einbringt, es vergeht alles. Und das, was bleibt, das ist das Schöne, das Wunderbare, das im Verborgen Getane, die Barmherzigkeit im Verborgen getan, das stille Gebet im stillen Kämmerlein zu meinem Vater im Verborgenen. Das ist das, was... Erkenne das, was du empfangen hast, die wunderbare Berufung, unser Vater im Himmel. Was für ein Geschenk, geheiligt werde dein Name. Herr, ich preise dich für dieses Vorrecht, dein Kind zu sein. Die Begeisterung über die Gnade, die ich empfangen habe, die wir empfangen haben, die alle Menschen empfangen dürfen. Oh Herr, erleuchte meine Augen, dass ich es sehe, dass mein Auge schlicht ist, einfach, klar, deutlich auf das gerichtet, wer du bist und was du uns geschenkt hast in Jesus Christus. Wenn dein Auge nämlich böse ist, wenn es unklar ist, wenn es verzerrt ist, dann siehst du die Dinge nicht richtig, dann siehst du nicht klar, dann guckst du nach rechts und links, dann wirst du neidisch. Das ist die Ursünde. Am Anfang ist es doch so. Adam und Eva, sie haben einen klaren Blick, einen einfältigen Blick auf Gott. Ja, ich vertraue meinem Vater. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Wir sind so reich beschenkt mit den Früchten des Gartens. Aber die Stimme des Widersachers sagt, nee. Und da kommt die Unreinheit des Blickes. Eva sieht es nicht mehr so schlicht und einfach, sondern der Teufel sagt, du kannst das haben, was Gott hat. Und du hast es noch nicht, aber du kannst es kriegen, indem du die Frucht trinkst, Frucht isst. Jetzt. Danke, Judith, dass du mir was zu trinken holst. Blöder Verschlucker. Okay, ich muss schließen. Es ist so viel, was Gott uns hier zeigen will. Sein Wort ist so wunderbar. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für die Offenbarung deiner selbst in deinem Wort, die Offenbarung deiner selbst, Vater, in deinem Sohn, der uns den Vater gezeigt hat. Ja, Ja, du hast gesagt, Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Herr, und diese Einfältigkeit, dieses einfache Vertrauen, schlichte Vertrauen in dich als unseren Vater, dieses schlichte Vertrauen in den Wert, den du uns gegeben hast, dadurch, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, im Glauben und Vertrauen an unseren Herrn Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat am Kreuz, er unsere Sünde getilgt hat, der uns angenommen hat, ja, der uns seine Kinder nicht nur nennt, ja, wir sind es. Herr, danke für deine Gnade, danke für deine Barmherzigkeit, danke für, ja, deine Liebe, die nichts zurückverlangt. Danke für, ja, dieses großartige Geschenk, dass wir dein sind und dass du unser bist. Herr, und wirke du weiter in meinem Leben, wirke du weiter in unserem Leben hinein, reinige du uns noch mehr, durchleuchte uns, erleuchte unsere Herzensaugen, dass wir das sehen, dass wir das erkennen, was für eine Gnade wir empfangen haben und in welcher Gnade wir stehen. Und lehre du uns beten, lehre du uns fasten, lehre du uns Barmherzigkeit zu üben, auf die Weise, wie es dir wohlgefällig ist, wie es dich verherrlicht. Danke, Herr, dafür. Amen.